Apostelgeschichte, Kapitel 20, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte 20 ist kein einfacher Reisebericht oder eine Sammlung von Abschiedspredigten, sondern enthält die Szene eines Apostels, der sein ganzes Leben lang am Evangelium aus Wasser und Geist festgehalten hat und nun das Wesen und die Haltung dieses Evangeliums sowie sein geistliches Erbe offiziell an die Gemeinde weitergibt. Die Aufzeichnungen dieses Kapitels zeigen auf feierliche Weise, was ein Mensch, der die bereits vollendete Errettung ergriffen hat, am Endpunkt seines Lebens hinterlassen muss. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 1 bis 6, die Wiederholung der Reise über die erneute Bestätigung und Validierung des ein für allemal vollendeten Evangeliums. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und nachdem er sich 3 Monate aufgehalten hatte und, als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn geschehen war, wurde er des Sinnes, durch Mazedonien zurückzukehren. Es begleitete ihn aber bis nach Asien Sopater, des Pyrrhus Sohn, ein Beröer, von den Thessalonichern aber Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus und Tychikus und Trophimus aus Asien. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Nachdem der Tumult aufgehört hat, ruft Paulus die Jünger zu sich, ermahnt sie, verabschiedet sich und besucht erneut die Regionen Makedonien und Griechenland. Dies geschah nicht, um eine neue Offenbarung zu geben, sondern um zu bestätigen, ob das Fundament des bereits gepredigten Evangeliums in den Heiligen nicht ins Wanken geraten war. Weil das Evangelium aus Wasser und Geist keine Lehre ist, die sich dem Zeitgeist anpasst, sondern ein Ereignis, das durch die Taufe, das Kreuz und die Auferstehung Jesu ein für allemal vollendet wurde, verlief der Dienst des Paulus stets in die Richtung, diese vollendete Tatsache erneut zu bestätigen und fest zu etablieren. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 7 bis 12. Die Nacht in Troas. Über die Kraft des Wortes, die den Tod überwindet und Leben rettet. Am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte, und er verzog das Wort bis Mitternacht. Es waren aber viele Fackeln in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein gewisser Jüngling aber, mit Namen Eutychus, saß im Fenster und wurde von einem tiefen Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete, und von dem Schlaf überwältigt, fiel er vom 3. Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn, und, ihn umfassend, sagte er, »Machet keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm.« Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er also ab. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet. In Troas unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte, und er verzog das Wort bis Mitternacht. Zu dieser Zeit fällt Eutychus, der im Fenster des 3. Stockwerks saß und einigte, hinunter und stirbt. Doch Paulus bringt ihn wieder ins Leben zurück. Dieser Vorfall ist keine einfache Wunderanekdote, sondern zeigt, dass Paulus bis zum letzten Moment vor seiner Abreise sein Leben für das Werk der Wortverkündigung einsetzte. Die Wiederherstellung des Eutychus war ein Zeichen dafür, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die praktische Kraft ist, welche die Macht von Sünde und Tod beendet und dem Menschen wahres Leben schenkt. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 13 bis 16, die Entscheidung für Jerusalem, über die Führung des Heiligen Geistes, die für die Mission bestimmt ist. Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab nach Assos, indem wir dort den Paulus aufnehmen wollten, denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn auf und kamen nach Mytilene. Und als wir von da abgesegelt waren, langten wir am folgenden Tage Chios gegenüber an. Des anderen Tages aber legten wir in Samos an, und nachdem wir in Trogylion geblieben waren, kamen wir am folgenden Tage nach Milet, denn Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit es ihm nicht geschehe, in Asien Zeit zu versäumen, denn er eilte, wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttage in Jerusalem zu sein. Paulus eilt an Ephesus vorbei, um Jerusalem noch vor Pfingsten zu erreichen. Dies war kein persönlicher Wunsch nach dem Märtyrertod oder eine emotionale Entscheidung, sondern die Absicht, seinen Lauf zu vollenden. Auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 24. Das Evangelium der Gnade, das Paulus bezeugen wollte, bedeutet die gesamte Struktur der Errettung, die durch die Taufe, das Kreuz und die Auferstehung Jesu bereits vollendet war, und er vertraute seinen Zeitplan der Souveränität Gottes an, um diese Mission zu erfüllen. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 17 bis 21, Selbstzeugnis vor den Ältesten von Ephesus über das Wesen des mit Tränen und Demut gepredigten Evangeliums. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Versammlung herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisset von dem ersten Tage an, da ich nach Asien kam, wie ich die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dienend mit aller Demut und mit Tränen und Versuchungen, welche mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Paulus, der die Ältesten von Ephesus nach Milet rief, blickt auf seinen Dienst zurück und spricht davon: dem Herrn dienend mit aller Demut und mit Tränen und Versuchungen, welche mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Im Mittelpunkt stand jedoch nicht sein eigener Charakter, sondern die Tatsache, dass er sowohl Juden als Griechen bezeugte die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Er betonte, dass die Buße hier ein Umdenken ist, das sich von menschlichen Ideologien abwendet und dass der Glaube darin besteht, die Tatsache der vollendeten Errettung genau so anzunehmen, wie sie ist. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 22 bis 24, die Bindung durch den Heiligen Geist über die Führung zur Vollendung der Mission jenseits von Bequemlichkeit. Und nun siehe, gebunden in meinem Geiste gehe ich nach Jerusalem, nicht wissend, was mir da selbst begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsale meiner warten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Paulus bekennt: Und nun siehe, gebunden in meinem Geiste gehe ich nach Jerusalem, nicht wissend, was mir da selbst begegnen wird. Die Führung des Heiligen Geistes gewährt eine kraftvolle Ausrichtung auf die Vollendung des Evangeliumszeugnisses, anstatt die Bequemlichkeit oder Sicherheit des Fleisches zu garantieren. Das Evangelium von Wasser und Geist lässt den Gläubigen sich nicht in einem bequemen Leben niederlassen, sondern wird zur treibenden Kraft, die ihn bis zum Ende als Zeugen des Evangeliums leben lässt, wie jemanden, der bereits die Hinwegnahme der Sünde empfangen hat. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 25 bis 27, die entscheidende Erklärung über den Dienst des Apostels, der den Willen Gottes predigte, ohne etwas zu verbergen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter welchen ich das Reich Gottes predigend umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Paulus bekräftigt gegenüber den Ältesten, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Dies ist ein freimütiges Bekenntnis, dass er keinen Teil der gesamten Struktur der Errettung, nämlich die Taufe, das Kreuz und die Auferstehung Jesu, ausgelassen oder dabei Kompromisse gemacht hat. Weil er das Evangelium vollständig gepredigt hatte, konnte er sagen, dass ich rein bin von dem Blute aller. Und dies zeigt, dass dies das größte Erbe ist, das ein mit dem Evangelium betrauter Diener hinterlassen kann. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 28 bis 31, der Maßstab für das Anvertrauen der Gemeinde, über den Glauben der Herde, der auf dem Wort der Gnade aufgebaut ist. Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Paulus ermahnt die Ältesten mit den Worten, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen, und befiehlt ihn, auf sich selbst Acht zu geben und die Herde zu beschützen. Indem er davor warnt, dass verderbliche Wölfe verkehrte Dinge reden und die Jünger hinter sich herziehen werden, machte er deutlich, dass der einzige Maßstab, um die Gemeinde fest aufzubauen, nicht menschliche Organisation oder Zahlen sind, sondern einzig und allein das Wort der Gnade. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 32 bis 35, der Kern des Erbes, über das Leben des Evangeliums, das Gier überwindet und den Segen des Gebens. Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Ich habe niemandes Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisset, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch alles gezeigt, dass man, also arbeitend, sich der Schwachen annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Als letztes Erbe seines Dienstes segnet Paulus sie und sagt, und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Er erinnert sie daran, dass er weder Silber noch Gold begehrt hat, sondern selbst arbeitete und den Schwachen half, und zitiert das Wort des Herrn, geben ist seliger als nehmen. Dies war eine großzügige und reife Lebenseinstellung, die nur diejenigen haben können, die bereits die gesamte Errettung umsonst empfangen haben. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 36 bis 38, die Szene des Abschieds, über die Verankerung der ewigen Hoffnung, die durch das Evangelium verbunden ist. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber viel Weinens bei allen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn sehr, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiffe. Nachdem er diese Worte beendet hat, kniet Paulus nieder und betet mit all diesen Menschen. Sie alle weinen sehr, fallen Paulus um den Hals und küssen ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden, geleiten sie ihn zum Schiff. Dieser tränenreiche Abschied war der Schnittpunkt zwischen der reifen Liebe der Gemeinschaft, die im Evangelium von Wasser und Geist eins geworden ist und über menschliche Bindungen hinausging, und der Überzeugung, dass das gepredigte Evangelium ewig bestehen bleibt, auch wenn sie räumlich getrennt sind. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte 20, wie das Evangelium von Wasser und Geist das Leben eines Apostels von Anfang bis Ende definiert und leitet. Paulus hinterließ keine großartigen Errungenschaften oder Gebäude, sondern lediglich das eine Evangelium, das bezeugt, dass die Sünde durch die Taufe Jesu beendet wurde. Apostelgeschichte 20 führt uns tief vor Augen, dass der Maßstab für den Erfolg im Dienst nicht darin liegt, wie viel Arbeit geleistet wurde, sondern darin, ob die gesamte Struktur der Errettung gepredigt wurde, ohne etwas zu verbergen. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 1 bis 38, ist die traurige Abschiedspredigt des Apostels Paulus und zugleich das Wort, das am konzentriertesten zeigt, womit der Dienst des Evangeliums beginnt und endet. Wenn man diesen Text aus der Perspektive des von Pastor Paul C. Jong gepredigten Evangeliums von Wasser und Geist liest, werden die Tränen, Warnungen und eindringlichen Ermahnungen des Paulus nicht als bloßer Gefühlsausbruch verstanden, sondern als ein strenger letzter Wille, das Evangelium von Wasser und Geist, das Gott bereits vollendet hat, bis zum Ende zu verteidigen. Paulus suchte die Jünger auf, ermahnte sie und machte sich auf den Weg, selbst in einer Situation, in der Aufruhr und Verfolgung nicht aufhörten. Die treibende Kraft, die ihn bewegte, war nicht äußerer Erfolg oder Sicherheit, sondern die Überzeugung, dass die Errettung nicht durch menschlichen Schutz aufrechterhalten, sondern allein durch die Vollendung des Evangeliums bewahrt wird. Weil es diese Vollendung der Errettung gab, dass Jesus Christus durch die Taufe, die er von Johannes am Jordan empfing, die Sünden der Welt auf sich nahm, das Gericht über diese Sünden am Kreuz empfing und der Heilige Geist dies bezeugt, konnte Paulus durch keine Widrigkeit aufgehalten werden. Als Paulus in Troas bis tief in die Nacht hineinredete, saß ein junger Mann namens Eutychus im Fenster und nickte ein. Er fiel aus dem dritten Stock hinunter und starb, aber Paulus fiel auf ihn, umfasste seinen Körper und sagte: »Machet keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm«, und brachte ihn wieder ins Leben zurück. Dieser Vorfall ist keine einfache zur Schaustellung eines Wunders, sondern ein wichtiges Ereignis, das zeigt, dass das Leben an dem Ort wiederhergestellt wurde, an dem das Wort verkündigt wird. Weil das Evangelium von Wasser und Geist sich nicht nur mit dem Problem der Seele befasst, sondern die Kraft Gottes ist, die erklärt, dass die Macht des Todes selbst bereits beendet ist, bestätigte dieses Ereignis klar, worauf genau die wortzentrierte Gemeinde steht. Trotz seines drängenden Zeitplans auf dem Weg nach Jerusalem rief Paulus die Ältesten von Ephesus nach Milet, blickte auf seinen Dienst zurück und überbrachte eine Abschiedsbotschaft. Er erinnerte daran, dass er dem Herrn mit aller Demut und mit vielen Tränen gedient und die Prüfungen ertragen hatte, die ihm durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, und dass er sie ohne Zögern lehrte und nichts zurückhielt, was nützlich war, sei es öffentlich oder in den Häusern. Insbesondere sagte er, dass er sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Buße bedeutet hier keine emotionale Reue, sondern eine Richtungsänderung des Glaubens, die sich von den eigenen Taten und dem Gesetz abwendet und die durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi bereits vollendete Errettung annimmt. Paulus bekannte, indem er sagte: »Und nun siehe, gebunden in meinem Geiste gehe ich nach Jerusalem, nicht wissend, was mir da selbst begegnen wird.« Und er bekannte weiter: »Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsale meiner warten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben, als teuer für mich selbst, auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes.« Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 23 bis 24. Dieses Bekenntnis ist eine Erklärung, die nur ein Mensch abgeben kann, der durch das Evangelium von Wasser und Geist bereits das ewige Leben erlangt hat. Es zeigt nicht ein Leben, das darum kämpft, Leben zu erlangen, sondern das Leben eines Zeugen, der sich bereitwillig hingibt, um das bereits erlangte Leben zu bezeugen. Paulus ermahnte die Ältesten mit den Worten: Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Hier impliziert der Ausdruck die Versammlung, die Gott durch das Blut seines eigenen erworben hat. Dass für die Wirksamkeit des Blutvergießens am Kreuz die Wassertaufe vorausgesetzt wird, dass nämlich alle unsere Sünden durch die Taufe, die er zuvor von Johannes dem Täufer am Jordan empfing, auf Jesus übertragen wurden. Weil die Sünde übertragen wurde, konnte dieses Blut zum Tod der Erlösung werden und folglich wurde die Gemeinde zu einer Gemeinschaft, die mit dem kostbaren Opfer Christi erkauft wurde. Daher betonte er, dass die Mission, für die Gemeinde Gottes zu sorgen, ein geistlicher Kampf ist, der die Reinheit des Evangeliums bewahrt und über eine einfache administrative Dimension der Menschenführung hinausgeht. Paulus warnte und forderte sie auf, wachsam zu sein, indem er sagte: Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Verse 29 bis 30. Damit durchschaute er die Tatsache, dass die größte Bedrohung, welche die Gemeinde zerstört, nicht von äußerer Verfolgung ausgeht, sondern von der Verzerrung, dem Evangelium von innen heraus etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Denn wenn menschliche Taten zum Evangelium von Wasser und Geist hinzugefügt werden, wird es sofort zur Gesetzlichkeit. Und wenn das Problem der Sünde verschleiert wird, verkommt es zu einer leblosen Religion. Schließlich segnete Paulus sie mit den Worten: Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 32. Er vertraute die Zukunft der Gemeinde nicht Menschen oder Systemen an, sondern allein dem Evangelium der Gnade Gottes selbst, und zwar deshalb, weil die Errettung kein Werk ist, das ein Mensch begonnen hat, sondern ein Dienst, den Gott vollendet hat. Paulus und die Ältesten knieten nieder und beteten gemeinsam, und sie alle weinten sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden, und sie geleiteten ihn zu dem Schiff. Zusammenfassend führt uns Apostelgeschichte Kapitel 20 vor Augen, dass das Zentrum des Dienstes nicht im äußeren Erfolg liegt, sondern im bereits vollendeten Evangelium von Wasser und Geist selbst. Der Mensch, der dieses Evangelium von Wasser und Geist besitzt, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, das Gericht über die Sünde am Kreuz empfing und der Heilige Geist dies bestätigt, kann selbst vor einem tränenreichen Abschied mutig sein und im Moment des Weggehens alles friedvoll dem Wort Gottes anvertrauen. Dies ist die Kraft des Evangeliums, an der Apostel Paulus bis zum Ende festhielt, und das ewige Erbe, das unsere heutige Gemeinde verteidigen muss. Lassen Sie uns sehen, wie dieser tränenreiche Abschied des Paulus in seinen Leidensweg nach Jerusalem und seine Verhaftung mündet, wie dies in Gottes souveränem Plan bezeugt wird und wie sich die Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 21 weiter fortsetzt. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 20. Erste Frage: Ist das Evangelium von Wasser und Geist das sichere Evangelium der Errettung, das allen Christen bezeugt werden muss? Das Evangelium von Wasser und Geist ist eine klare Wahrheit, die allen Christen bezeugt werden muss, um die Überzeugung von der Vergebung der Sünde wiederherzustellen, welche das Wesen des christlichen Glaubens ist. Der Grund, warum viele Gläubige, obwohl sie an die stellvertretende Erlösung am Kreuz Jesu glauben, sich immer noch als Sünder bekennen und unter den Sünden leiden, die sie jeden Tag begehen, liegt darin, dass sie das Prinzip der rechtlichen Übertragung nicht erkannt haben, wie nämlich die Sünde durch das Evangelium des Wassers, die Taufe, von mir auf Jesus übertragen wurde. Die Bibel sagt, dass der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind einstimmig. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 8. Und betont, dass man für die Vollständigkeit der Errettung notwendigerweise nicht nur an das Blut am Kreuz, das Gericht, sondern auch an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, die Übertragung der Sünde gemeinsam glauben muss. Der eigentliche Grund, warum dieses Evangelium allen Christen bezeugt werden muss, besteht darin, dass es das Fundament des Glaubenslebens auf die Gerechtigkeit Gottes und nicht auf meinen Eifer gründet. Während unser Bemühen, Sünden jedes Mal durch Bußgebete abzuwaschen, sich auf den menschlichen Willen verlässt, bedeutet der Glaube an die Tatsache, dass Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe ein für allemal auf sich nahm und diese Strafe am Kreuz beendete, die Annahme von Gottes vollkommenem Heilsplan. Nur wenn man dieses Evangelium von Wasser und Geist mit dem Herzen glaubt, wird der Gläubige vollständig von der Schuld der Sünde befreit und erlangt die geistliche Freiheit, freimütig verkünden zu können: Ich bin ein Gerechter geworden. Daher vermittelt dieses Evangelium nicht einfach nur theologisches Wissen, sondern ist die Botschaft des Lebens, die zahllosen Seelen, deren Heilsgewissheit erschüttert ist, die ein für allemal und für immer vollbrachte Sühne verkündigt. Wenn das Evangelium des Wassers, das Jesus alle Sünden der Welt trug, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, weggelassen wird, ist das Evangelium nichts weiter als eine Halbwahrheit, und den Menschen bleibt keine andere Wahl, als weiterhin unter der Last ihrer eigenen Sünden zu bleiben. Erst wenn alle Christen dieses vollkommene Evangelium erkennen, können sie endlich den Weg des wahren Glaubens beschreiten, der nicht an Taten gebunden ist, sondern die Führung des Heiligen Geistes empfängt. Zweite Frage: Wie das Geheimnis dieses erstaunlichen Evangeliums in unserem Leben konkret wirkt, über die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Die Art und Weise, wie das Evangelium von Wasser und Geist in unserem Leben konkret wirkt, beginnt mit der Festigung der Identität als ein Gerechter, der bereits die Hinwegnahme der Sünde empfangen hat, und nicht mehr als ein Sünder, der mit der Sünde ringt. Die Versiegelung durch den Heiligen Geist ist genau wie ein geistliches Siegel, durch das Gott uns als sein eigenes Eigentum bestätigt, wenn wir dieses Evangelium von Wasser, Taufe und Blut, Kreuz mit dem Herzen glauben. Wie es im Wort aus Epheser Kapitel 1, Vers 13 heißt, werden wir, wenn wir das Evangelium der Errettung hören und glauben, versiegelt mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Dies ist das Werk, bei dem der Heilige Geist in uns unaufhörlich die rechtliche Tatsache bezeugt: All deine Sünden sind bereits vor 2000 Jahren auf die Taufe und das Kreuz Jesu übergegangen und wurden getilgt, wann immer wir von den persönlichen Sünden, die wir jeden Tag begehen, niedergedrückt werden und in ein Gefühl der Verdammnis verfallen. Ein solches Werk des Heiligen Geistes verändert die Natur des Bußgebets im Leben eines Gläubigen völlig. Wenn man zuvor jedes Mal, wenn man eine Sünde beging, aus Angst vor der Hölle ein Gebet um Befreiung von der Strafe sprach und um Vergebung bat, so glaubt der Heilige, der durch das Evangelium von Wasser und Geist das Siegel empfangen hat, dass seine Sünden bereits auf Jesus übertragen wurden. Daher schreitet er zu einem Gebet der Danksagung und des Bekenntnisses voran und sagt: Gott, ich danke dir, dass du durch die Taufe Jesu selbst diese schwachen Sünden bereits vollständig hinweggenommen hast. Der Heilige Geist lässt uns wahre Freiheit von der Macht der Sünde genießen, indem er uns auf die Gerechtigkeit Gottes blicken lässt, der die Sühne ein für allemal und für immer vollbracht hat, und uns nicht auf unsere eigenen Taten schauen und entmutigt werden lässt. Letztendlich wird die Versiegelung durch den Heiligen Geist zur geistlichen Sicherheitsgarantie unseres Lebens. Selbst wenn wir emotional erschüttert sind oder Fehler machen, erinnert uns der Heilige Geist an das Zeugnis des Evangeliums, das als die Wassertaufe die Übertragung der Sünde und das Blutkreuz das Gericht über die Sünde in unsere Herzen eingraviert ist und bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn diese Überzeugung zur Wurzel des Lebens wird, erlangt der Heilige die wahre treibende Kraft, um die Sünde überwinden zu können, und wird schließlich in ein heiliges Leben verwandelt, das die Frucht des Heiligen Geistes bringt. Genau dies ist die konkrete Versiegelung durch den Heiligen Geist, die bei denjenigen in Erscheinung tritt, die das Evangelium von Wasser und Geist glauben, und man kann sagen, dass dies die Realität des Glaubens ist, der die Welt überwindet. Dritte Frage: Wie zeigt sich die durch dieses Evangelium erlangte Überzeugung eines Gerechten als konkreter Frieden in tatsächlichen zwischenmenschlichen Beziehungen oder den Nöten des Lebens? Die durch das Evangelium von Wasser und Geist erlangte Überzeugung eines Gerechten geht über eine abstrakte Lehre hinaus und wird zur Grundlage eines unerschütterlichen inneren Friedens, Inner Peace, im tatsächlichen Bereich des Lebens. In zwischenmenschlichen Beziehungen werden wir oft leicht durch die Kritik oder Verurteilung anderer verletzt und eingeschüchtert. Aber ein Mensch, der die rechtliche Überzeugung besitzt, dass all seine Fehler bereits durch die Taufe Jesu übertragen und am Kreuz vollständig getilgt wurden, vertraut dem Urteil Gottes viel mehr als dem Urteil von Menschen. Mit anderen Worten, es bildet sich das geistliche Selbstwertgefühl, das besagt, Gott ist es, der rechtfertigt, wer ist, der verdamme? Sodass man nicht mehr unter den Blicken anderer zwischen Freude und Leid schwankt, sondern die innere Gelassenheit erlangt, selbst die Schwächen des Gegenübers großzügig annehmen zu können. Auch inmitten von heftigen Nöten oder unerwarteten Widrigkeiten des Lebens wird dieses Evangelium zu einem mächtigen Werkzeug des Friedens. Wenn sie Not leiden, sind viele Menschen von der Angst vor Vergeltung gefesselt, die besagt, welche Sünde habe ich begangen, um eine solche Strafe zu erhalten? Doch der Gerechte, der das Evangelium von Wasser und Geist besitzt, interpretiert seine eigene Not nicht als Strafe für Sünde. Denn er glaubt, dass alle Strafen für die Sünde bereits vor 2000 Jahren durch die Taufe von Jesus getragen und am Kreuz beendet wurden. Daher bewahrt er selbst inmitten der Not den Frieden in der Überzeugung, dass Gott mich als ein gerechtes Kind sieht, das er liebt, und erlangt die geistliche Sichtweise, um diese Not als Läuterung für das Wachstum oder als Gottes guten Plan betrachten zu können. Letztendlich rührt der Frieden, der durch die Überzeugung eines Gerechten gegeben wird, nicht von einer vorübergehenden Emotion her, die entsteht, weil die Umstände gut sind, sondern von dem grundlegenden Gefühl der Erleichterung, dass das Problem der Sünde vollkommen gelöst wurde. Da die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in das Herz ausgegossen wurde, aus dem die Schuld der Sünde und die Angst vor dem Gericht verschwunden sind, zeigt sich die praktische Fähigkeit, in jeder extremen Situation bekennen zu können, meine Seele ist in Frieden. Auf diese Weise ist das Evangelium von Wasser und Geist eine praktische Kraft, die uns dem religiösen Joch entfliehen lässt, sodass wir die Autorität eines Gerechten selbst angesichts von Konflikten in zwischenmenschlichen Beziehungen und den Wogen des Lebens freimütig genießen und gemeinsam mit dem Herrn, der der König des Friedens ist, wandeln können. Vierte Frage: Die Überzeugung, ein Gerechter zu sein, ist die treibende Kraft der Heiligung, die nicht zur Zügellosigkeit, sondern zur wahren Heiligkeit führt. Die durch das Evangelium von Wasser und Geist erlangte Überzeugung eines Gerechten führt den Gläubigen nicht zur Zügellosigkeit, sondern vielmehr zu einer wahren Heiligkeit, die in der freiwilligen Liebe zu Gott verwurzelt ist. Viele Menschen machen sich Sorgen und sagen, wenn alle Sünden bereits durch die Taufe und das Kreuz hinweggenommen wurden, ist es dann nicht in Ordnung, nach Belieben zu sündigen? Doch der Mensch, der diesem Evangelium wahrhaftig begegnet ist, wird von der Liebe Jesu überwältigt, der stellvertretend das furchtbare Gericht über die Sünde auf sich nahm. Mit anderen Worten, es verwandelt sich nicht in den Gehorsam eines Knechtes, der aus Angst vor Strafe widerwillig nicht sündigt, sondern in den Gehorsam eines Kindes, das sich aus Dankbarkeit für die Gnade, dass er für einen Sünder wie mich die Taufe empfing und sein Blut vergoss, von der Sünde fernhält. Genau dies ist die mächtige Antriebskraft der Heiligung, die das Evangelium besitzt. Im Prozess der Heiligung spielt die Überzeugung eines Gerechten die Rolle einer Quelle, die geistliche Lebenskraft spendet. Wenn wir uns immer noch als Sünder betrachten und jeden Tag in einem Gefühl der Verdammnis leben, gibt es keine Kraft, die Sünde zu überwinden. Wenn jedoch durch die Versiegelung des Heiligen Geistes die Identität gefestigt wird, die besagt, ich bin bereits ein heiliger Gerechter, beginnt der in uns wohnende Heilige Geist, unser Inneres zu regieren, um ein diesem Status angemessenes Leben zu führen. Selbst wenn man eine Sünde begeht, verzweifelt man nicht und weicht nicht zurück, sondern es entsteht eine evangeliumszentrierte Widerstandsfähigkeit, um sofort vor Gott treten und sich wieder erheben zu können, indem man sich auf die Gerechtigkeit Jesu verlässt, der bereits all meine Sünden hinweggenommen hat. Eine solche wiederholte Erfahrung der Gnade formt den Charakter des Gläubigen allmählich nach dem Bilde Christi und führt uns zu einem heiligen Leben, das die Welt auch ohne gesetzlichen Zwang überwindet. Letztendlich ist wahre Heiligkeit keine moralische Errungenschaft, die durch meine Anstrengung aufgebaut wird, sondern das resultierende Produkt eines Lebens, das die Gerechtigkeit, die Jesus vollbracht hat, als die eigene genießt und gemeinsam mit ihm wandelt. Das Evangelium von Wasser und Geist macht eine ungehinderte Gemeinschaft mit Gott möglich, indem es uns ewig von der Verdammnis der Sünde befreit. Innerhalb dieser Gemeinschaft erhalten wir ein neues Herz, das sich eher am Willen Gottes als an den Begierden der Welt erfreut, und genau dies ist die Frucht des Heiligen Geistes, von der die Bibel spricht. Zügellosigkeit ist lediglich ein Missverständnis derjenigen, die das Evangelium nur als Wissen kennen. Der Gerechte, der die Kraft des Evangeliums tatsächlich geschmeckt hat, kann niemals der Sünde überlassen bleiben, weil diese Gnade so kostbar ist, und er sehnt sich von Tag zu Tag nach einer vollkommeneren Heiligkeit. Fünfte Frage: Wenn man den Menschen in seinem Umfeld dieses erstaunliche Evangelium predigt, über die konkrete Methode der Evangelisation oder die Weisheit in der Gesprächsführung, welche die Missverständnisse des Gegenübers ausräumt. Das Missverständnis, dem man zuallererst begegnet, wenn man das Evangelium von Wasser und Geist in seinem Umfeld predigt, ist die bestehende Vorstellung, die besagt, reicht es nicht aus, einfach nur an das Kreuz Jesu zu glauben, sowie der Zweifel, warum ist die Taufe so wichtig? Um dies weise aufzulösen, ist es effektiv, sich mit der Logik eines vollständigen Puzzles zu nähern, indem man das Prinzip des Opfers aus dem Alten Testament heranzieht, anstatt den Glauben des Gegenübers zu leugnen, indem man die biblische Grundlage, Levitikus Kapitel 16, Vers 21, präsentiert, dass der Priester des Alten Testaments erst dann Blut vergoss, nachdem er die Sünde durch Handauflegung auf das Opfertier übertragen hatte, muss man Schritt für Schritt die Tatsache erklären. Damit das Blut am Kreuz die Kraft erlangen konnte, unsere Sünden abzuwaschen, war zuvor zwingend der Prozess erforderlich, bei dem die Sünden auf Jesus übertragen wurden. Wenn man an dieser Stelle betont, dass der Grund, warum Jesus in Matthäus Kapitel 3 die Taufe von Johannes forderte, genau die Erfüllung dieser Handauflegung ist, erkennt das Gegenüber die rechtliche Vollständigkeit des Evangeliums. Wenn man zudem das Missverständnis bezüglich der Zügellosigkeit behandelt, das besagt, wenn er alle Sünden hinweggenommen hat, ist es dann jetzt in Ordnung, nach Belieben zu sündigen? Ist es gut, die Analogie der Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu verwenden? Man sollte sie daran erinnern, dass nur weil die Eltern stellvertretend den Preis bezahlt und vergeben haben, als ein Kind einen großen Fehler beging, es nicht die Haltung von jemandem ist, der aufrichtig Vergebung erfahren hat, wenn dieses Kind denkt, jetzt kann ich nach Belieben Ärger machen. Vielmehr muss man behutsam den Punkt vermitteln, dass das Evangelium von Wasser und Geist uns nicht zur Zügellosigkeit, sondern zur in Liebe verbundenen Heiligkeit führt, genau wie ein Kind, das diese unermessliche Liebe und das Opfer erkannt hat, von sich aus vorsichtig wird, weil es den Eltern gefallen möchte. Wenn man sich in das Gefühl der Verdammnis und der Angst des Gegenübers einfühlt und ein persönliches Zeugnis hinzufügt, das besagt, auch ich wurde früher von der Sünde gequält, aber durch dieses vollkommene Evangelium habe ich endlich wahre Freiheit erlangt, so ist dies die Weisheit, die die Tür des Herzens öffnet. In der letzten Phase der Evangelisation ist es wichtig, das Gegenüber vor Gottes Zeugnis und nicht vor menschliche Worte zu stellen, indem man die Person Bibelverse, Johannes Kapitel 3, Vers 5, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 6 bis 8 und so weiter, direkt selbst lesen lässt. Es bedarf der Geduld, darauf zu warten, dass der Heilige Geist das Zeugnis des Wassers und des Blutes in diesem Herzen bestätigt, anstatt dass wir überreden. Versuchen Sie, mit Überzeugung einzuladen. Wenn Sie dieses in der Bibel aufgezeichnete rechtliche Verfahren mit Ihrem Herzen annehmen, können Sie endlich vollständig von der Sündenlast eines ganzen Lebens befreit werden. Sechste Frage: Häufig gestellte Fragen bei der Predigt des Evangeliums und biblische Antwortmaterialien dazu. Die Fragen, die das Gegenüber bei der Predigt dieses Evangeliums am häufigsten stellt, konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bedeutung des Wassers und die Ewigkeit der Sühne. Der repräsentativste Vers ist: Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, aus Johannes Kapitel 3, Vers 5. Und viele Menschen interpretieren Wasser hier oft einfach als physische Geburt oder als die Zeremonie der Taufe an sich. Hierbei müssen wir 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 6: Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, der Christus, gemeinsam präsentieren und auf die Tatsache hinweisen, dass die Bibel bezeugt, dass Jesus, als er als Retter auf diese Erde kam, sowohl den Prozess der Übertragung namens Wasser, Taufe, als auch den Prozess des Gerichts namens Blut, Kreuz durchlief. Auch können wir durch Hebräer Kapitel 10, Verse 10 bis 12 den Zweifel, was ist mit zukünftigen Sünden, rechtlich auflösen, indem wir betonen, dass wir die Heiligung durch das Opfer des Leibes Jesu ein für allemal erlangt haben und dass dieses Opfer eine ewige Wirksamkeit besitzt. Als konkrete Materialien, die bei der Verbreitung des Evangeliums helfen, ist es sehr effektiv, die Bücher von Paul C. Jong systematisch zu nutzen. Insbesondere sein Hauptwerk »Sind Sie wahrhaftig aus Wasser und Geist wiedergeboren?« wurde in zahlreiche Sprachen der ganzen Welt übersetzt, und weil es die Korrelation zwischen der Handauflegung und der Taufe, welche die gesamte Bibel durchdringt, logisch ordnet, bietet es sowohl neuen als auch bestehenden Gläubigen klare Antworten. Als weiteren weisen Rat für das Gespräch können Sie das Gegenüber fragen: Warum sagt die Bibel, dass Jesus ans Kreuz ging, nachdem er die Taufe von Johannes empfangen hatte und die Sünden der Welt auf ihn übertragen worden waren? Es ist gut für Sie, diese Frage zuerst in den Raum zu werfen und Sie dazu zu bringen, selbst nachzudenken. Wenn Sie durch die Frage die theologische Lücke des Gegenübers entdecken und diesen Platz mit dem Evangelium von Wasser und Geist füllen, welches das Prinzip der Handauflegung in drittes Buch Mose und das Ereignis der Taufe in Matthäus verbindet, können Sie eine viel tiefere Empathie hervorrufen. Bei der Übergabe von Materialien empfehle ich Ihnen, ein Buch auszuwählen, das dem Leseniveau oder dem Interesse des Gegenübers entspricht, und es zusammen mit einem aufrichtigen Bekenntnis darüber zu überreichen, wie dieses Buch das Problem der Sünde in meinem Leben gelöst hat.